Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
4 verdammt lange Jahre ist es her. Nicht nur, dass wir diesen Podcast gestartet haben, sondern vor allem, dass Michel und ich gemeinsam eine Motorradtour gemacht haben. Zeit also, das zu ändern. Und wenn wir was machen, dann natürlich richtig. Und so gab es nicht eine kleine Ausfahrt, sondern eine gemeinsame Reise über wortwörtlich Stock und Stein, über 1200 Kilometern von München bis nach Bosnien. Und der Einstieg war vor allem für mich besonders, denn Michel hat Motorräder organisiert und mich natürlich, lustig wie er ist, direkt auf eine GS platziert. Ob ich mit dieser Schocktherapie meine Aversionen überkommen konnte, was uns alles passiert ist und ob diese Reise auf dem Balkan vielleicht auch was für dich ist, erfährst du in dieser Folge Gasgeflüster, deinem Motorrad-Podcast. Viel Spaß! Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und damit begrüßen wir euch zu einer ganz besonderen Folge Gasgeflüster, denn im Vergleich zu früheren Folgen oder zu den üblichen Folgen ging es jetzt gerade nicht an den Kühlschrank, um eine Flasche Bier dort rauszuholen, sondern es ging an eine Box, um Sonnencreme herauszuholen. Das wirft natürlich Fragen auf für alle, die jetzt vielleicht nicht auf YouTube diesem Podcast folgen, was es damit auf sich hat zu dieser Jahreszeit. Und das Setting ist nämlich ganz, ganz besonders. Und das überlasse ich vielleicht meinem Co-Host, das mal so ein bisschen zu erklären und zu beschreiben in alter Radiomanier, euch an den Bluetooth-Boxen mit den Kopfhörern oder wo auch immer darzustellen, was wir hier gerade machen. Hallo Michel.
Hallo Jan. Also, vielen Dank für die Anmoderation und umso schöner, dass wir hier in einer sehr besonderen Szenerie zusammensitzen. Ich versuche das mal ganz kurz zu beschreiben. Der eine oder andere hat das jetzt vielleicht im Hintergrund auch gehört. Es fuhr gerade ein Auto vorbei und wir sitzen auch auf einem Auto, aber nicht auf irgendeinem, sondern auf einem alten, weiß nicht, Steinbruch-LKW, würde ich sagen. Man sieht hier im Hintergrund auch eine Felswand gegenüber, Bretterverschlag, Schnee. Schild hier von so einem Schneepflug steht in der Gegend rum und wir sind im Herzen Bosnien-Herzegowinas an einer Skistation. Jan, du hast ja gerade recherchiert, wo sind wir denn hier eigentlich genau? Wie heißt die Ortschaft? Wir sind vorhin einfach nur spontan hergefahren, weil wir eine nette Location für die Außenaufnahme gesucht haben.
Genau, wir sind im tiefen Bosnien. Genauer gesagt ist der Ort hier nebenan Kupres. Wahrscheinlich spricht man den, oder ziemlich sicher spricht man den irgendwie anders aus. Auf ungefähr 1400 Meter Höhe, nicht nur vorbeifahrende Autos bitten wir akustisch zu entschuldigen, sondern potenziell auch Windgeräusche. Eine Tour, hat uns hierher gebracht auf zwei unterschiedlichen Motorrädern. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht
am Anfang.
Am Anfang. Aber der Anfang ist noch gar nicht so lange her, sondern es sind vielleicht anderthalb Wochen oder so. Viel länger ist ja schon her die Planung, überhaupt in Bosnien Enduro fahren zu gehen. Diese Planung ist ja jetzt mittlerweile ein Jahr alt. Vor ungefähr 13 Monaten habe ich das ja schon mal ausgetestet, beim Enduro Spirit mit Albert und Ivan zusammen Enduro fahren zu gehen. Meine Begeisterung hat Michel so angesteckt und eben auch einige andere auch, dass wir gesagt haben, wir fahren in der kompletten Gasgeflüstergruppe Enduro. Und mein Plan war eigentlich mit einem der anderen Teilnehmenden aus München zusammen mit dem Auto hierher zu fahren, bis dann eben vor anderthalb Wochen der Anruf von Michel kam, der da lautete:
Jan, lass uns doch da zusammen hinfahren. Also für mich war die Planung ja klar. Ich hatte ja relativ frühzeitig, das stimmt jetzt nicht ganz so, 8-10 Wochen bevor hier unser Event ansteht, die Idee, komm, ich fahre die Sache mit dem Motorrad, produziere noch eine Geschichte drumherum. Und irgendwann fiel mir dann auf, hey, das wäre doch noch viel witziger, wenn wir mit zwei Motorrädern fahren, Jan da einfach mitkommt und wir die Strecke von Deutschland nach Bosnien eben auf dem Motorrad überwinden. Und du hast es gerade schon angesprochen, wir sind jetzt mit zwei Motorrädern unterwegs. Dank an Aprilia an dieser Stelle, die haben uns eine Touareg zur Verfügung gestellt. Dank an BMW, die uns die neue F900 GS zur Verfügung gestellt haben. Und das waren jetzt auch unsere Reisebegleitungen von München ab. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen früher schon einsteigen. Ich habe die Aprilia abgeholt am Montag vor dem Start in Düsseldorf. Und ursprünglich, ganz am Anfang, hatte ich gedacht, ich fahre mit meinem Transporter dorthin, parke den dort und fahre eben allein mit der Aprilia von Düsseldorf nach Bosnien. Aber weil die Planung mit Jan und dem BMW-Motor hat jetzt alles etwas kurzfristig war, wurde es doch massiv über den Haufen geworfen. Ich bin dann mit dem Transporter nach Darmstadt gefahren, mit der Touareg hinten drin. Dann wollte ich von Darmstadt mit dem Motorrad los, weil wir die BMW ja bei BMW München abholen, da wo Jan wohnt. Und dann hat aber Jan bzw. Jans Draht zu Petrus die Sache so ein bisschen torpediert. Denn als ich losfuhr, oder losfahren wollte, so muss ich sagen, hat es einfach Hunde und Katzen geregnet. Da habe ich mich dann entschieden, hey, ich lasse die Touareg im Transporter drin, lege nur mein Gepäck dazu und fahre dann eben mit dem Transporter nach München. Das habe ich dann auch getan und durfte dann schon eine Nacht bei Jan auf der Couch nächtigen. Und dann ging es dann am Mittwochmorgen zu BMW, um die F900 GS abzuholen.
Vielleicht solltest du vorher nochmal sagen, weil die Personen, die hier schon öfters mal zugehört haben, wissen ja, dass wir beide auch Motorräder zu Hause stehen haben. Bei dir ist der Plural, bei mir ist es ein Motorrad. Warum eigentlich nicht damit? Wieso war das so ein bisschen...
Ich habe ja auch nur noch eins. Also, na gut, ich habe eins, was noch da steht, das aber meinem Vater gehört. Aber ich habe ja meine Triumph verkauft. Das heißt, ich habe eigentlich nur noch die R1. Und das Pitbike, naja, ist ja nur so ein halbes Motorrad. Das zählt ja nicht so richtig. Ja, die fährt ja auch nicht. Und das ist ja eher ein Moped.
Okay, Luxusprobleme, die diskutieren wir an anderer Stelle. Ich habe nur zu Michel gesagt, mit meiner S1000R habe ich sicherlich schon viel Unfug getrieben und verschiedene Geländetypen ausprobiert. Aber nach Bosnien gar keinen Bock. Und es sollte die richtige Ansage gewesen sein, wie wir jetzt im Tourenverlauf festgestellt haben, weil es ist doch einiges passiert auf dieser Tour. Also dieser Podcast heute wird ein Reisebericht. Michel möchte direkt dazu noch was ergänzen.
Nein, ich möchte nur dein Mikro anders positionieren, weil das sehr weit weg von deinem Mund ist. Und dann auch noch durch die Jacke abgedeckt. Da hören wir wahrscheinlich nicht viel. So, entschuldige, ich wollte nur unseren Zuhörenden bessere akustische Qualität bieten. Du darfst jetzt sofort wieder einsteigen.
Geht weiter. Also, mein Motorrad nicht perfekt geeignet. Die Motorräder, die wir jetzt dabei haben, deutlich geländegängiger, auf jeden Fall sinnvoll. Unsere Tour, du hast es gesagt, startete Mittwoch morgens um 8:30 sind wir zu BMW aufgebrochen, wenn ich mich richtig erinnere. Durch den Münchner Verkehr bei strahlendem Sonnenschein ging es los. Dort vor Ort dann ein bisschen länger alles gedauert, als es so geplantermaßen war. Es ist dann einfach immer so in so einem Riesenunternehmen, muss Adam, Eva suchen und so weiter, bis man da zusammenkommt. Dann haben wir es aber irgendwann geschafft, sind das erste Stück über die Autobahn gebrettert, weil einfach 430 Kilometer an dem Tag anstanden und wir ein wenig spät loskamen. Und dann, liebe Zuhörerinnen da draußen, gibt es ja oft diese Neid, ich glaube, ich habe das an anderen Stellen schon mal angesprochen, gegenüber Leuten, die ihr Geld damit verdienen, auf Social Media Produkte zu zeigen, wie auch immer, oder zu testen, bliblablub. Musste ich aber direkt mal wieder lernen, wie hart das Ganze ist. Denn kaum hatten wir dann das Berchtesgadener Land erreicht und die Autobahn hinter uns gelassen, musste Michel an die Arbeit. Und das ist dann tatsächlich ganz schön harte Arbeit, weil dort waren bestimmt 22, 23 Grad.
Was dann auch angenehm ist, ne, wenn man sich den Hochsommer überlegt.
So, das oder? Stimmt, das stimmt, ja. Bei vollem Sonnenschein standen wir dort, umgeben von Almen, Kühe und Schaulustigen, mit denen man dann auch direkt ins Gespräch kam. Und der Michel hat fotografiert, gefilmt, dass es nur so kracht. Ich wusste gar nicht, dass Motorräder so viele Details haben, die man dann dort aufnehmen kann. Ich glaube, wir saßen dort bestimmt 2 Stunden, haben die Motorräder, weil sie dann noch sauber waren, in Szene gesetzt. Das hat auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Sinn ergeben. Und dann vielleicht einen kurzen Abriss einmal zu unserer Tour, den wir vorwegnehmen. Ging es ins Kärntner Land. Dort sind wir abends angekommen, können wir gleich noch mal ein bisschen aufdröseln. Am nächsten Tag sind wir nach Zagreb weitergefahren, nach Kroatien also. Einmal quer durch Slowenien. Am nächsten Tag, Tag 3, brachte uns dann über die bosnische Grenze in einem Ort, dessen Namen ich zum einen wieder vergessen habe und zum anderen, selbst wenn ich ihn noch wüsste, nicht aussprechen könnte, aber an einen wunderschönen kleinen See. Auch diese Unterkunft müssen wir gleich nochmal erwähnen, weil diese ganzen Unterkünfte waren der absolute Hammer.
Sehr kontrastreich, sehr besonders.
Und jetzt an Tag 4, einmal quer durch Bosnien zum Enduro Spirit. Ja, aber fangen wir von vorne an. Also, ich habe es gesagt, Autobahn fotografieren und dann kannst du ja mal weiter erzählen, wie es da weiterging.
Berchtesgadener Land sind wir mehr oder minder von der Autobahn runtergefahren. Da war auch diese erste Foto-Action. Und an der Stelle muss ich hier nochmal Dank aussprechen. Ich habe mir ja da 2 Stunden mich verlustiert und Videoaufnahmen gemacht und Fotos von den Bikes und in der Sonne geschwitzt. Und Jan hat währenddessen für das leibliche Wohl gesorgt. Er ist nämlich unterwegs gewesen, hat uns was zu essen organisiert und was zu trinken, damit wir da auch nicht verhungern auf der Strecke. Ja, und dann ging es aber tatsächlich schon ziemlich wild los durch Österreich. Also wie sind wir denn gefahren? Ich glaube, eine große Wegmarke, die man da auf jeden Fall erwähnen kann, ist so mittendrin das Dachsteinmassiv, Ramsau am Dachstein. Das war so, ja, ich sag mal, auf halber Strecke der Wegstrecke, die wir dann bis zur ersten Unterkunft in Gurk in Kärnten, du hast es gerade schon angesprochen, angesteuert haben. Und da war dann tatsächlich schon sehr viel Kurvenfreude dabei. Vor allen Dingen im ersten Streckenteil, beziehungsweise im ersten Streckenverlauf, weil wir die ersten Pässe quasi mitgenommen haben. Die Wetterbedingungen waren noch optimal, nicht zu warm, nicht zu kalt, die Sonne war noch da, es hat noch nicht geregnet. Das war nämlich ein Aspekt, der uns dann in den folgenden Tagen da doch sehr intensiv begleitet hat. Und ja, wir haben so das erste Mal diese Touren-Motorradfahrfreiheit so ein bisschen erschnuppert. Auch wenn, das muss ich jetzt so auf meine Kappe nehmen, wir im ersten Österreich-Teil so ein bisschen durch den abendlichen oder nachmittäglichen Berufsverkehr eingebremst wurden. Das war durch diese Fotografiererei und die Zeit, die wir da verbraucht haben, schon so ein bisschen ein kleiner Downer. Und in Folge sind wir dann, nachdem wir, wie gesagt, die ersten, also wirklich super malerischen Passstraßen gefahren sind, teilweise wirklich nur so, eigentlich fast wie die ganze Strecke, die wir hergefahren sind, wie so bessere Radwege in hoher Qualität unterwegs waren, hat uns dann kurz hinter Murau, Ramsau, in dieser Dachsteinecke die Dunkelheit überrascht.
Ich glaube, und jetzt kommen nämlich die Punkte, wo wir mal wieder über das Motorradfahren als solches dann auch sprechen, die Tour mal kurz eingeordnet, weil dann wird es wild. Davor, du hast schon gesagt, so die Freiheit rauszufahren, man muss auch mal dazu sagen, es war das erste Mal seit 4 Jahren, dass Michael und ich wirklich zusammen Motorrad gefahren sind und vor 4 Jahren war es auf der Rennstrecke. Also wirklich seit Ewigkeiten mal, dass wir 2 Straßenmotorräder auf der Straße bewegt haben. Und das war schon ganz krass und kennt ihr vielleicht auch da draußen, weil kaum setzte die Dämmerung ein, war es wirklich wild, was da abging. Und damit
sprichwörtlich.
Wirklich wild. Und damit ist nämlich nicht gemeint der Berufsverkehr, sondern ich glaube, wir haben 5 Rehe gesehen an 3 unterschiedlichen Stellen. Und 2 Stellen davon waren die Straße.
Ja, also quasi direkt vor uns. Ne? Also wir haben auch wieder bei Ramsau noch einen kurzen Stopp eingelegt, weil es nicht nur dunkel, sondern dann auch kühl wurde. Und wir uns dann entschieden haben, ja, komm, lieber noch ein Jäckchen drunter ziehen, ne, damit wir dann nicht frieren. Es war ja klar, wir haben noch einige Zeit, also es waren dann doch 2,5 Stunden, glaube ich, die wir fast im Dunkeln gefahren sind, vor uns, haben uns da umgezogen und stehen da quasi an der großen Straße an so einem kleinen Parkplatz. Und auf einmal quatsche ich mit Jan und im Hintergrund, also wirklich 20 Meter dahinter, lief eine Ricke mit Kids, also ein Reh ohne Gehirn, das weibliche Reh mit dem Nachwuchs da über die Straße und hat sich da auch von uns nicht wirklich abschrecken lassen. Und dann ging es ja weiter, da sind wir über den Sölkpass, war das, glaube ich, sind wir gefahren.
Ja.
Und da stand dann wirklich in tiefer Dunkelheit.
Komplett dunkel, ja.
10 Meter vor dem Motorrad dann auf einmal sprang ein Reh auf die Straße. Wirklich Vollbremse hingelegt, Jan die Blinkerdisco erlebt beim Hinterherfahren. Zum Glück nichts passiert, aber das war haarig und dort wurde es dann halt auch richtig kalt und da lag dann auch schon der erste Schnee. Ja. Also das hat mich auch überrascht.
Aber lass uns kurz bei dem Thema Reh und Wild bleiben, weil was ich da ganz interessant fand, jetzt hinter dir fahrend, konnte man wieder so diese klassische Reaktion sehen bei solchen Wild-Thematiken. Ich möchte jetzt gar nicht Unfällen sagen, weil wir hatten ja zum Glück keine Unfälle, aber das, was eben ganz oft geschildert wird und falls euch das schon mal passiert ist, habt ihr das vielleicht ähnlich erlebt, falls nicht, vielleicht ganz gut, das zu wissen, was passiert, wenn man ein Reh im Scheinwerferlicht erfasst. Im Normalfall ist das Reh erstmal erschrocken und bewegt sich eben nicht. Und das haben wir auch kurz so gesehen. Die bleiben stehen und erstarren mit
wie
Schreck.
Ein Reh im Scheinwerferlicht, das gibt es ja sogar sprichwörtlich. Ne?
So nämlich. Und genau so war das. Und das waren auch die Rehe, die wir gesehen haben, als wir standen. Aber auch bei der Fahrt habe ich das von hinten, ich fuhr hinter Michael, gesehen. Das Reh erstarrt, guckt blöd aus der Wäsche, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und dann setzt nach gefühlt 3 Sekunden, wahrscheinlich ist es schneller, aber es ist immer so diese Schreckenssekunde, offensichtlich der Überlebensinstinkt wieder ein und das Reh springt von dannen. In
aber unberechenbar. Also unberechenbar. Du weißt halt nicht, ob das jetzt den gleichen Weg geht, den es eingeschlagen hatte, oder ob es halt wieder dahin springt, wo es herkam. Das ist halt immer so ein bisschen eine wilde Geschichte. Und gerade diese Lichtthematik, die du gerade angesprochen hast, da an dieser Stelle ein kleiner Wildbegegnungstipp. Wenn ihr das wahrnehmt und schnell genug reagieren könnt, auf jeden Fall abblenden, weil dieses Licht eben nochmal so einen zusätzlichen Schock Modus beim Reh auslöst. Also da auf jeden Fall abblenden und grundsätzlich die Erfahrung, die wir an der Stelle mitgeben können, vor allem wenn man in diesen ländlichen Bereichen unterwegs ist, wenn man halt irgendwie in den Alpen fährt und auch hier auf den weiteren Abschnitten, die wir hier auf dem Weg nach Bosnien durchlebt haben, überall da, wo viel Felder, viel Wald, wenig Besiedlung ist, muss man vor allen Dingen in der Dämmerungszeit halt mit intensivem Wildwechsel rechnen und sollte da eigentlich auch die Geschwindigkeit anpassen, auch wenn vielleicht die Straße trocken und das Licht noch einigermaßen so ist, dass man vermeintlich zügig fahren kann. Also hier Rat an der Stelle, wir haben es erlebt, wir hatten Glück, aber Gemach in diesen Situationen.
Wobei ich immer dazu sagen muss, man sagt ja auch, die Hupe nutzen, weil sie auf akustische Signale dann eher reagieren. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn dir so ein Reh vor das Motorrad läuft, wenn du dann Zeit hast, abzublenden und zu hupen, dann kann es so wild
nicht gewesen sein.
Kann es nicht gewesen sein, weil die Unfälle passieren ja dann wirklich im Schockmoment. Und da hilft eigentlich nur noch Bremsen reinhauen. Und ich glaube, der wesentliche Tipp ist halt nicht, egal ob Auto oder Motorrad, Lenkrad verreißen in die eine oder andere Richtung, sondern gerade halten, Tempo abbauen und im Zweifel gerade drauf.
Ja.
Das klingt jetzt blöd, aber gerade auch mit dem Auto einfach nach links in Schleudern geraten und so, das bringt dir gar nichts. Mit dem Motorrad hinschmeißen, ja, auch in den seltensten Fällen eine gute Idee. Ich glaube, dann eher gerade machen und auf den Einschlag vorbereiten, ist wahrscheinlich auch eher die rationale Schocksituation, als da irgendwie im Ablendlicht rumzuspielen und mit der Hupe da rumzutüten.
Absolut. Also das hängt natürlich auch schwer davon ab, was einem da begegnet. Ne? Bei einem Hirsch oder bei einem Wildschwein ist die direkte Konfrontation vielleicht eher nicht zu suchen, weil die Gewichtsklasse, in denen Hirsche und Schweine unterwegs sind, dann doch mehr Schaden machen. Aber so ein Reh wiegt vielleicht 20, 25 Kilo. Und vor allen Dingen, wenn man, also es natürlich auch kommt drauf an, ne? Wenn man jetzt mit 100 ankesselt und dann dieses 20-Kilo-Reh vor einem steht, dann ist es natürlich keine besonders angenehme Begegnung, wenn man das aufgabelt, sprichwörtlich. Aber wenn man fast zum Stehen kommt, so dann lieber, wenn es denn Gegenverkehr kann ja auch so ein Thema sein, ne? Also nicht den Graben oder den Gegenverkehr suchen, sondern halt im Worst Case die Kollision mitnehmen.
Ich habe mich da mir eine Frage gestellt, die ich jetzt auch von dir beantwortet haben möchte. Geht um tote Tiere und so weiter. Wer da jetzt keinen Bock hat zuzuhören, der skippt jetzt einfach mal 2 Minuten nach vorne. Aber mir kam die Frage, du fährst jetzt ein Tier an. Mhm. Und es muss gar nicht ein großes Wild sein, sondern lass es ein Hund, Katze, was auch immer sein. Weil wir haben auch viele tote Haustiere entsprechend hier erlebt auf den Straßen. Jetzt fährst du so eine Katze an. Du hast tatsächlich einen Huhn fast angefahren, das ist dir ins Motorrad reingerannt,
ja.
Ist noch am Sturzbügel oder was kurz hängen geblieben, es flog eine Feder davon, das Huhn ist dann aber panisch einfach weggerannt und war wohl auf und konnte sogar auch noch hochspringen. Nee, also das weiß ich nicht, aber hochspringen und kurz wegfliegen. Aber ich stelle mir jetzt das Szenario mal vor, und das kann ja passieren, du fährst so ein Tier an und es liegt halb benommen mit offener Wunde, was auch immer, dort rum. Was machst du dann? Also normalerweise rufst du ja einen Förster, wie auch immer, oder Polizei. Und die erschießt das Tier, in den meisten Fällen. Und jetzt denke ich mir, aber hier gerade auf dem Land, müsste ich dann dort stehen und vielleicht 25 Minuten, je nachdem, wie lange die brauchen, dem Tier beim Sterben zu sehen. Und ich habe mir überlegt, ob es dann nicht sozusagen humaner wäre, aufs Motorrad zu steigen und nochmal drüber zu fahren.
Das würde ich auf keinen Fall machen. Also, nee, das würde ich nicht. Also, human ist natürlich richtig, ne? Die Frage ist, wie human tötest du dann mit diesem Drüberfahren das entsprechende Tier? Ne? Je größer es wird, umso schwieriger wird es. Und das kann eine ganz dreckige Angelegenheit werden. Ne? Dann fährst du nochmal drüber, dann ist es noch schlimmer verletzt. So. Weiß ich nicht, ob das so die optimale Variante ist. Also man kann natürlich dazu sagen, also ich hatte ja tatsächlich schon einige Wildunfälle. Und das Prozedere, wie du es jetzt beschrieben hast, ist natürlich ein wichtiges. Und ich habe auch schon stundenlang gewartet, ganz dumme Geschichte, einen Hasen überfahren mit dem Auto. Der hat sich einmal durch den Kotflügel bewegt, ne? Kam dann auf der anderen Seite tot wieder raus. Und das Auto hat aber natürlich auch Schaden. Das ist ja immer ein wichtiger Aspekt. Auch bei einem Motorradunfall, alles was mit Haarwild ist, wird ja zum Beispiel durch die Teilkaskoversicherung mit abgedeckt. Aber dafür muss es natürlich gemeldet werden und der Prozess eingehalten. Das heißt, du rufst bei der Polizei an.
Moment mal kurz, was ist Haarwild?
Haarwild ist alles, was Haare hat.
Und was gibt es sonst für Unfälle?
Ja, du kannst zum Beispiel einen Fasan überfahren oder das Huhn, das ist halt, hat Feder.
Ja.
Ne? Das ist anders gehandhabt. Da hast du, also wie genau die Regelung da ist, kann ich dir natürlich jetzt versicherungstechnisch nicht sagen, aber es wird halt bei diesen verschiedenen Tierarten unterschieden. Also zum Beispiel, ne, wenn du jetzt einen klassischer Fall ist das ein Bussard auf der Autobahn. Ne? Irgendwie so tieffliegender Greifvogel, fliegt in die Windschutzscheibe oder in den Kühler, hat es ja auch schon gegeben. So, ne? Das wäre jetzt eben kein Haarwild, wie das genau geregelt ist. Kann ich tatsächlich nicht sagen, müsste man individuell in die Versicherungspolice schauen. Haarwild, also alles, was ein bisschen größer ist und da Schaden einrichten kann, ist aber da natürlich abgedeckt. Und da ist eben der normale Gang, du rufst die Polizei, die kommt aber nicht mal unbedingt. Also bei diesem Fall war das so, die geben dann in der Regel dem verantwortlichen Revierinhaber Bescheid. Und der kommt dann, weil der auch für die Entsorgung bzw. im Zweifelsfall eben auch Tötung zuständig ist. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe den Hasen halt irgendwann nachts überfahren, ne? Polizei um 1:30 angerufen. Ich meine, ja, wir geben Bescheid, bleiben Sie, wo Sie sind. Wir geben dem Revierförster Bescheid. Und ich stand dann halt einfach 3 Stunden und es kam halt keiner. So, ne? Und es hat sich auch nie wieder jemand irgendwie bei mir gemeldet. Und ich bin dann doch gefahren und im Nachgang hat sich halt rausgestellt, ja, der war halt gerade im Urlaub. Und ich hätte da halt ewig gewartet. Aber ja, also die Tötungsoption weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die rechtliche Lage da ist, ob du dann eventuell, wenn das halt nachvollziehbar ist, ne, dass da halt einfach 3 Reifenspuren sind und du hast aber ein einspuriges Fahrzeug, ob du da nicht vielleicht wegen Tierquälerei oder sowas noch belangt werden kannst. Also ich würde es nicht machen. So, ne? Bei dem Hühnchen, wenn du mutig bist, vielleicht noch den Hals umdrehen. Aber das ist auch schon wieder, also
wenn da jemand
Finger weg hat, von Tierestötung, würde ich jetzt mal sagen.
Wenn da jemand Erfahrung gemacht hat, dann schreibt uns gerne mal info@gasgeflüster.de. Würde mich doch interessieren. Aber zurück zum eigentlichen Motorradfahren. Wir haben noch so ein anderes Thema, was ich irgendwie wichtig finde, auch mal zu besprechen. Das waren eben die Nachtfahrten. Und gar nicht so sehr wegen des Wildes, sondern einfach, weil es stockduster war. Also gerade am Ende auf dem Pass, da ist ja nichts mit irgendwie Beleuchtung. War zwar irgendwie so ein starker Halbmond irgendwie, der ist dann aber auch mal hinter Wolken und hinter Bergen verschwunden und so. Da war es echt düster. Und das muss man mal sagen, bei den neuen Generationen Motorrädern, wir haben ja jetzt hier die neuesten Baureihen sozusagen, der F900 GS und auch der Aprilia Touareg stehen, ist es schon sensationell, was da lichttechnisch geht. Mit den LED-Scheinwerfern, die einfach haben, schon sehr, sehr beeindruckend, wie hell das dann wird. Und was ich da einfach cool dran fand, die Kombination jetzt 2 solcher Motorräder in Kombination dann mit Sprechanlage. Mhm. Weil so konnten wir extrem gut so hintereinander fahren, dass ich eigentlich einen verdoppelten Scheinwerfer habe. Das heißt, ich habe genau, bin immer so an dich rangefahren, dass da, wo mein Licht endete, deins anfing. Und so habe ich quasi doppelt so weit sehen können, als wenn ich jetzt alleine unterwegs gewesen wäre. Ging aber aus meinem Empfinden auch nur, weil wir dadurch natürlich verhältnismäßig nah aneinander waren, weil wir uns über das Intercom gut unterhalten konnten und du mich sozusagen auf Sachen schon hinweisen konntest und sagen konntest, hey, jetzt kommt so und so diese Kurve, weil sonst war es doch ein bisschen eng. Und wo das aber halt alles nichts hilft, ist, wenn du dann halt so geistkrank Serpentinen fährst.
Ja, also, ja, ja.
Das war wild. Ich weiß nicht, wie bist du damit umgegangen?
Emotional?
Wieso? Weil ich meine, ich konnte ja zumindest, ich habe dann immer noch dein Rücklicht gesehen in der Serpentine, wo es ungefähr hingeht.
Ja.
Aber gerade auch bergab, also du hältst halt rein in die Kurve und siehst aber nicht viel. Und Blickführung ist halt am Arsch.
Ja, ich muss sagen, wichtiger Punkt, das ist mir, während ich gefahren bin, aufgefallen, dass ich durch dieses Fahren in der Dunkelheit, ne? Also ich sag mal so, du hast natürlich, wenn du eine enge Kehre hast und das Scheinwerferlicht nur gerade ausfällt, Stichwort Blickführung, ne? Du kannst jetzt natürlich nicht in die Kurve reinsehen, das ist klar. Ne? Aber das ist ja eher so ein Sonderfall, ne? So eine 180-Grad-Kehre. Ansonsten leuchtet ja der Scheinwerfer, ich sag mal, was macht der für einen Winkel? Weiß nicht, 90 Grad vielleicht? Ne? Ja, nicht ganz, weiß nicht, 65 Grad vor dem Fahrzeug den Bereich aus. Und das heißt, wenn die Straße so vor sich hin float, ne, und normale Kurven hat, siehst du ja da schon einen Teil. Und mir ist es tatsächlich aufgefallen, dass ich sehr weit vorausschauend gefahren bin. Also viel weiter, als ich es eigentlich am Tag mache. Also mein Fokus war immer, weiß nicht, 100, 150 Meter so vor das Motorrad gerichtet, um da quasi schon zu sehen, okay, was erwartet mich denn da? So wie du ja eigentlich auch, ich sag mal, den Blick führen solltest, wenn du sehr schnell Motorrad fährst. Ne? Also nicht auf das, was vor dir auf der Straße passiert, weil im Dunkeln sowieso nicht und auch auf der Straße kannst du ja in so einem Moment nicht mehr drauf reagieren, was jetzt 10 oder 15 Meter vor dir passiert ist, wenn du halt normal unterwegs bist. Da ist es zu spät, du musst halt wirklich den Blick weit vorausrichten. Und das habe ich da in der Dunkelheit auch gemacht. Also nochmal, wir sind ja dann da in Kärnten unterwegs gewesen, wirklich sehr, sehr wenig Beleuchtung und es zog dann ja auch schon zu, ne? Es war, hat ja dann auch nachts geregnet, es war dann auch der Mond nicht mehr da und da war das schon wichtig, ne? Sich auf den Straßenverlauf im Vorfeld zu konzentrieren. Ich merkte aber auch, dass es halt sehr energieintensiv ist, ne? Dass du dich mega konzentrieren musst, dass es du schon geschlaucht bist, wenn du die Etappe dann hinter dir hast. Wir sind dann, wann sind wir denn angekommen? Abends um 8:30 waren wir, glaube ich, da. Ja. Ne? Abends um 9:30 in Gurk. Nochmal zur Info, wir sind fortgefahren bei BMW 11:30, 12:00, kannst du sagen. Ne? Ja. Dementsprechend waren wir da, sagen wir mal, 8,5, 9 Stunden unterwegs. Teilweise warm zwischendurch, immer fahren, zwischendurch für mich noch ein bisschen Arbeit. Also eigentlich durchweg Konzentration, zum Schluss nochmal 2,5 Stunden Hochkonzentration. Und das ist, glaube ich, auch was man so anerkennen muss, dass man, wenn man sich solche Tage vornimmt, klar, das Arbeiten und das Fotografieren und Videografieren ist für euch natürlich jetzt nicht so ein Thema, aber dass man halt sagt, okay, ich rotze jetzt nicht, vor allen Dingen, wenn man so kleine Straßen fährt, 600 Kilometer am Tag runter. Das macht dich einfach kirre, so, ne? Das kostet einfach sehr viel Konzentration, haben wir am ersten Tag gemerkt. Und am zweiten Tag war das dann tatsächlich nach dem Trip durch Slowenien, den wir ja fast durchgängig im Nassen gemacht haben, nochmal verstärkt, fand ich.
Total. Also ich glaube, das ist wieder so die Erkenntnis am Motorradfahren. 300 Kilometer sind nicht gleich 300 Kilometer oder egal, welche Zahl du da jetzt einsetzt. Es kommt ultra auf die Umgebung an und das ist was man einfach nicht so im Griff hat. Wir hatten jetzt die erste Übernachtung von vornherein gebucht und da war klar, dass wir einfach ein paar Kilometer abrocken müssen auf dieser langen Strecke. Und die weiteren Übernachtungen dann aber spontan gehalten, eben wegen des Wetters, was dann aber trotzdem nicht aufging. Schließlich warst du ja mit mir unterwegs. Unser Weg nach Zagreb sollte eigentlich trocken sein. Man muss dazu sagen, wir sind dann allerdings auch ein bisschen später losgekommen als geplant. Haben hier nochmal gehalten, da nochmal gehalten und kamen dann natürlich genau in die Wetterfront, die wir eigentlich noch umfahren wollten. Aber so spielt das Leben manchmal und der Wetterbericht dann halt eben auch. Was ich nur wieder sagen kann, ne? Wir haben ja schon mal über Intercoms gesprochen, egal ob jetzt Sena, Cardo, wie auch immer. Und die Reaktion damals war von vielen so, nee, ich möchte einfach nur sozusagen meine Umwelt hören. Das kann man ja auch verstehen und ist auch völlig akzeptiert. An einer Stelle habe ich auch gesagt, Michael, jetzt mal Ruhe, wir wollen jetzt Motorrad fahren. Das ist auch völlig okay, soll jeder handhaben, wie er will. Ich finde aber nur, sowohl in dieser Nachtfahrt als auch bei der Regenfahrt hilft es halt unheimlich, sich gegenseitig an der Stange zu halten. Also gerade auch in der Nachtfahrt, wenn ich mir jetzt überlege, du wärst dort ganz für dich gewesen, nur mit diesen Windgeräuschen, nett dieses Licht gesehen und nicht irgendwelche Anmerkungen, gerade auch das Reh oder irgendwie da ist ein Tier und so weiter. Sich dort zu unterhalten, kann aus meiner Sicht ein extremer Sicherheitsgewinn sein. Und gerade wenn man vielleicht auch in größeren Gruppen unterwegs ist und das jetzt unter so widrigen Bedingungen wie Nachtfahrt oder Regen, wenn zumindest die erste und die letzte Person connected sind, um sich dann vielleicht auch gegenseitig aufmerksam zu machen auf, hey, jetzt im Dunkeln kommt die eine Person vielleicht gerade nicht so mit oder im Regen, hu, da ist rutschig, sagt die erste Person und dann wissen die hinterherfahrenden Bescheid, finde ich schon extrem gutes Ding.
Ja, absolut. Also für mich alleine hatte ich das ja auch schon angedeutet, ich brauche das unterwegs nicht, ne? Ich brauche keine Ablenkung, ich brauche keine Musik eigentlich so wirklich und auch dieses alleine Motorradfahren nur mit sich unter dem Helm finde ich eigentlich persönlich ganz gut. So, wenn man zu zweit unterwegs ist, ist das natürlich sehr angenehm, wenn man sich da entsprechend absprechen kann. Auch wenn es vielleicht so ist, ne? Jan ist ja auch ein sehr kommunikativer Typ und auch wenn er jetzt gerade meinte, dass er mir irgendwann das Wort nehmen musste, um sich aufs Motorradfahren zu konzentrieren. Ich kann euch sagen, es kann auch sehr anstrengend sein, Jan immer auf dem Ohr zu haben, weil er sich einfach über alles extrem aufregen, freuen und amüsieren kann. Also sehr ausgeprägt. Jedes Ortsschild habe ich ihm dann irgendwann mal vorgelesen, um da so ein bisschen mitzuhalten. So, ne? Also die Vorteile der Kommunikationssysteme sind ja auch, man kann das ja auch zwischendurch einfach mal ausschalten. So, ne? Kann man ja Zeichen vereinbaren. Aber wie dem auch sei, also es ist jetzt nach 4 Tagen, die wir unterwegs sind, immer noch gut, dass wir die Kommunikationssysteme haben. Und ihr seht das ja, wir sitzen jetzt hier zusammen. Oder hört es viel mehr, die meisten von euch werden es ja hören und unterhalten uns trotzdem sehr angeregt und uns ist der Gesprächsstoff nicht ausgegangen. Das liegt aber auch tatsächlich an den mannigfaltigen Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten 4 Tagen gemacht haben. Ich glaube, da sollte man vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, denn wir wollen ja, nachdem wir jetzt über die Herausforderungen des Motorradfahrens auf solchen Touren gesprochen haben, euch auch noch so ein bisschen mitgeben, was denn die Reise tatsächlich ausmacht und ob es sich eigentlich lohnt, über Österreich und Slowenien nach Kroatien und dann nach Bosnien zu fahren.
Werbung. Was macht für uns Motorradfahren aus? Freiheit, Abenteuer und die besten Routen, die man finden kann. Und genau da kommt Kalimoto ins Spiel, unsere bevorzugte Navigations-App, die speziell für Motorradfahrende entwickelt wurde. Dank des einzigartigen Kurvenalgorithmus führt dich die App automatisch auf die spannendsten Straßen, abseits von Autobahnen und immer mit den besten Kurven. Einfach die kurvenreiche Route auswählen und ab geht's. Pure Fahrfreude ab dem ersten Kilometer. Aber Kalimoto kann noch mehr. Du kannst ganz einfach Points of Interests wie Cafés, Aussichtspunkte oder Tankstellen in deine Touren einbauen und so deine Route perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit Kalimoto kannst du bequem die Route am PC planen und direkt aufs Smartphone übertragen. So wurde auch unsere Reise nach Bosnien ein Kinderspiel. Und wenn du spontan einen Umweg fahren möchtest, kannst du auch auf dem Handy die Route natürlich jederzeit anpassen. Während der Fahrt kannst du die Tour mit Kalimoto nicht nur tracken, sondern bereits vorher auch per Link mit anderen teilen. So war es egal, ob Michel oder ich vorausfuhren, da wir über die Teilenfunktion immer die gleiche Strecke hatten. Neugierig? Dann schau über den Link in den Shownotes bei Kalimoto vorbei und hol dir die App. Mit dem Code GIBGAS erhältst du zusätzlich 20% auf die Jahresmitgliedschaft. Und psst, Kalimoto hat schon viele weitere Neuerungen in den nächsten Monaten angekündigt. Also, gib Gas und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, und das kann man, glaube ich, einfach direkt schon mit einem Ja beantworten. Letztes Jahr habe ich diese ganze Odyssee mit einem Reisebus gemacht, mit einem Fernbus und das in der Nacht. Und das war natürlich einfach nur eine wahre Tortur, hat genau gar keinen Bock gemacht. Und ich kann jeden verstehen, dieses Jahr in der Gruppe, übrigens da auch schon mal Props gehen raus, 3 Jungs aus dem Bereich Hamburg-Niedersachsen, die komplette Reise an einer Nacht mit dem Auto abgerissen haben. Und das finde ich einfach krass. Also wirklich riesen Respekt davor. Ich habe das heute Morgen gelesen, die haben ein Bild geschickt in der Gruppe, wie sie vor dem Hotel, weil es noch sehr, sehr früh war, auf der Terrasse liegen und schlafen. Also riesen Respekt an der Stelle. Das ist echt eine krasse Nummer. Wir haben uns ja jetzt bewusst auch mehr Tage genommen, um eben auf den anderen Wegen anzureisen. Und wirklich, ich möchte keinen Kilometer, außer vielleicht den auf der Autobahn in Deutschland, missen. Weil, was ich so faszinierend finde an so einer Reise und das Ganze dann auch noch auf dem Motorrad, du näherst dich dem halt so wahnsinnig an. Du lernst es kennen, du lernst die Unterschiede kennen. Und ich meine, wir sind gestartet, München, reiche Stadt, wohlhabend ohne Ende, alles geleckt, wie auch immer. Dann ging es in die Berge, schönes Alpenpanorama, wie auch immer. Dann hast du so ein paar grüne Berge, dann wird es ein bisschen schroffer, du hast es genannt, dieses Massiv, dessen Namen ich direkt schon wieder vergessen habe.
Dachstein.
Das Dachsteinmassiv, wie auch immer. Ewig krass. Die Straßen verändern sich ständig, also nicht nur im Sinne von, klar, es gibt eine andere Kurve, sondern auch von der Beschaffenheit, von dem Drumherum, vom Verkehr. Österreich noch sehr, sehr voll, Slowenien zum Teil irgendwie auch. Und dann ging es raus nach Kroatien, wieder komplett andere Landschaft, auf einmal wird es deutlich flacher. Dann hat es uns nach Zagreb gebracht, nachdem wir in der ersten Nacht im Stift waren, also so eine Art Kloster, nenne ich mal, umgebaut, ja. Neben so einem Dom, wo der Michel mal so ein bisschen Buße tun konnte, weil während ich natürlich auch sehr emotional unterm Helm war, habe ich schon sehr häufig "Leck mich am Arsch" gehört. Und ich glaube, der Herrgott da oben, der war dankbar für diese Bußgebete, die du dann im Stift natürlich erstmal eine Dreiviertelstunde getätigt hast.
Ich als Atheist, so wie man mich kennt, natürlich als Stift im Stift.
So nämlich. Die nächste Nacht hat uns dann nach Zagreb geführt, dort mitten in die Innenstadt, in ein kleines, wie nennt man das, Bed and Breakfast?
Es hieß Bed and Bistro, aber ich glaube, Bed and Breakfast kann man es wohl am besten beschreiben.
Nachdem
also Restaurant mit Schlafmöglichkeiten, Wohnung. Also war tatsächlich wie eine kleine Wohnung, kannst du sagen. Ne?
Ja. Nachdem der Michel nicht den Zuschlag geben wollte auf eine andere Unterkunft, die ich gesucht habe, die sehr kitschig schön gewesen wäre.
Ja, so richtig schöner, ich sage jetzt mal ganz lapidar, Ostblock-Charme. Also sehr pompös.
Ja, haben wir dann ein Zimmer gefunden mit so einer schönen Milchglaswand, die man schiebt, Schiebetür,
ja,
zum Badezimmer, die wirklich akustisch und auch leicht schemenhaft die Geschehnisse im Bad der jeweiligen anderen Person zugetragen hat.
Hast du aber mehr beobachtet als ich. Also ich habe immer den Blick abgewendet, wenn Jan den Porzellangott angebetet hat oder zu ihm gegangen ist. Und auch wenn er das Handtuch gesprungen hat, keine Dreibeiner gesehen, die da durch das Badezimmer schwebten. Aber spannend. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Jetzt lerne ich auch noch was über unsere Unterkunft, was ich gar nicht so wahrgenommen habe.
Und das waren ja nicht nur die Unterkünfte, sondern die Frage war ja, hey, wie ist es mit dem Reisen? Einfach auch von den Gepflogenheiten. Ne? Und du kommst in Österreich an und dann hast du sozusagen die österreichische Gastfreundschaft, nenne ich sie mal, wie man sie irgendwie kennt. Und Zagreb irgendwie ganz anders und überhaupt nicht schlechter oder so, sondern einfach anders. Der Mann, der uns da begrüßt, hatte auch total nett, gleichzeitig sehr darauf fixiert, unsere Motorräder in den Innenhof zu bringen, aus Sicherheitsgründen, wie er das gesagt hat. Wobei ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass Zagreb in irgendeiner Form unsicher wirkte oder sonst was.
Ja, ich hatte da tatsächlich vielleicht das Gefühl, dass es vielleicht eher daran lag, dass er versuchte, die Parkplatzgebühr für die Motorräder noch abzugreifen.
Kann auch sein.
Haben wir dann umgangen durch die Methode, dass die Person, die uns am nächsten Morgen abkassiert hat, gefragt hat, haben wir ein Auto? Habe ich gesagt, nein, wir haben kein Auto. Und dann gab es auch keine Parkgebühren. Dass wir mit zwei Motorrädern da waren, habe ich da einfach mal an der Stelle verschwiegen. Ansonsten sehr, sehr nett. Dafür haben sie uns eine Lampe in Rechnung gestellt, die Jan im Suff vom Tresen geworfen hat. Also ich glaube, sie haben auf jeden Fall mit uns Geld verdient. Aber was tatsächlich spannend an der Zagreb-Geschichte ist, ist eben der Kontrast, von dem du jetzt sprechen wolltest, ja. Dass du einfach von diesem wirklich super beschaulichen Gurk im südöstlichen Kärnten dann in eine pulsierende osteuropäische Metropole fährst, die gefühlt auf dem Sprung ist, sehr, sehr viele junge Leute, sehr viel Street Art, sehr viel Kontrast zwischen wirklich neuen und schicken Gebäuden und dem westlichen Konsum und tatsächlich noch den alten osteuropäischen Einflüssen. Also wirklich faszinierend. Und das war ja quasi nur ein kurzer Aufenthalt, auch mit dem Besuch auf dem Markt, den wir da hatten.
Total. Kurze Steppvisite haben wir dann auf den Markt eingelegt. Auch da wieder einfach die Kulinarik ist halt der Hammer, ne? Wenn man mit dem Motorrad durchfährt und auch merkt, wie sich's verändert. Und der Tag 3 wird uns das nochmal eindrücklicher zeigen. Dort schön Börek gegessen. Am Tag davor aber noch so Burger. Und ich als Vegetarier schön den Michel in so ein fancy Good Food, Vegan Burger, bla 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 reingeführt. War nicht so geil, egal. Aber auch da schon auffällig, ne? In Österreich und auch Slowenien noch einiges an Motorradfahrenden. In Zagreb echt relativ wenig gesehen und das für so eine pulsierende Stadt, wie du sagst. Südeuropa sieht man ja oft, dann ganz viele Scooter und so weiter. War da jetzt gar nicht der Fall. Lag vielleicht auch ein bisschen am Regenwetter, dennoch auffällig. Und tatsächlich zeichnet sich das Bild dann auch weiter, als wir dann rausfuhren am nächsten Tag. Entschuldigung, muss ich kurz aufstoßen.
Bäuerchen gemacht hat er.
Am nächsten Tag, du hast mich auch immer wieder darauf hingewiesen, du fährst irgendwo lang und dann passiert das, was dir in Deutschland und Österreich gar nicht passiert. Die Leute schauen sich die ganze Zeit um, sobald sie ein Motorrad sehen.
Ja, also reagieren, auch wenn sie irgendwo sitzen oder bei der Arbeit sind in den Vorgärten, das passiert ja. Wir sind ja von Zagreb dann Richtung bosnische Grenze gefahren und ich glaube, das muss man so zur Einordnung noch so dazu sagen. Ne? Slowenien war schon recht landwirtschaftlich geprägt und der Richtung Kroatien geortete Teil war dann auch nicht mehr, sieht man dann schon, dass da nicht mehr so viel Geld, Kaufkraft ja. Da ist. Ne? Und Richtung Zagreb war das dann natürlich nicht so besonders auffällig. Da war es dann auch dunkel. Es hat ja auch durch Slowenien, muss man sagen, die ganze Zeit geregnet. Wir sind ja nur im Nassen gefahren. Ich hatte das ja angedeutet, dass es auch herausfordernd war, so von der Konzentration. Und das liegt eben auch so ein bisschen mit an diesen ländlichen Bedingungen. Ne? Die Straßen teilweise schlecht, die Straßen ganz oft verdreckt von irgendwelchen Traktoren, dann Straßen überspült. Ne? Du hast irgendwelche Schotterlinsen, die sich da gebildet haben auf der Fahrbahn. Und dann kommst du eben nach Zagreb, dann hast du diese moderne Stadt und dann am nächsten Morgen Richtung bosnische Grenze dann die Bedingungen auch immer ärmlicher, sage ich jetzt ja. Mal, geworden. Und für mich ist Kroatien, der östliche Teil, so das Land der unverputzten Häuser. Also es ist wirklich verrückt, wie viele Bauruinen da stehen, wo du siehst, okay, die sind quasi im Rohbau stehen geblieben vor 20 oder 25 Jahren oder vielleicht auch erst vor 10. Also gibt ein breites Spektrum. Und dazwischen drin hast du dann immer wieder neuere Häuser, dann hast du unverputzte Häuser, wo die Leute halt einfach drin wohnen. Dann uralte, fast zusammengefallene Holzblockhütten. Und da wurde auch der Verkehr immer weniger und die Leute sitzen da eben im Garten, drehen sich um, wenn du mit dem Motorrad vorbeifährst. Die Kinder, haben wir auch mehrmals erlebt, ne? Machen immer so diese Handbewegungen, so gib mal Vollgas, wenn du mit dem Motorrad vorbeifährst. Die haben da auch irgendwie richtig Bock drauf und ja, ständig springen die halt irgendwelche Gänse, Schweine, Katzen, Hundewelpen. Was haben wir noch beinahe überfahren alles?
Ja, eine Hundemutter, die ihr Welpe gerade
gesäugt hat, ja. Auf der Straße liegen. So, ne? Ja. Total, total verrückt.
Aber das ist nochmal ein Punkt. Also auch wieder die Frage, lohnt sich das? Allein deshalb, das so wahrzunehmen, das kriegst du halt auf einer Anfahrt auf der Autobahn, mit dem Fernbus, mit dem Flugzeug, Zug, gar nicht so mit. Das fand ich so beeindruckend, diesen Wandel zu erleben. Und was für mich einfach immer wieder auffällig ist, sobald du dann diese reichen und wohlhabenden Metropolen verlässt, kommst du eben in ärmlichere Regionen. Dafür ist der Kontakt mit der Bevölkerung, wenn man das so sagen kann, aber gleich deutlich intensiver. Also so viel Lächeln, wie du dann geschenkt bekommst oder auch Gewinke. Du winkst den Leuten zu, die winken zurück oder sie fangen an zu winken. Das, finde ich, ist immer wahnsinnig. Und davon, das ist für mich immer nur so eine Quintessenz, kann man sich mehr abschneiden. Das ist auch das, was ich aus Bali mitgenommen habe, im Hinterland. Ein Schenken, ein Lächeln schenken, das heißt, es ist ja eine Wortwendung, die hat eigentlich sehr, sehr viel Wahrheit, wenn man sich mal selbst dabei erwischt, wenn man Leute mal anlächelt und das Lächeln kommt zurück. Und man macht das regelmäßig. Das steigert bei allen Beteiligten einfach die Laune. Also die Laune wird besser, es tut irgendwie gut. Und deswegen Lächeln schenken erlebe ich immer so auf dem Land. Sollte man sich selbst immer noch mal so als Randnotiz machen, mitnehmen. Aber dann hast du es angesprochen, um wieder auf die Tour zurückzukommen. Nicht nur die Gebäude, gerade zur bosnischen Grenze dann nach dem Zagreb-Tag, wurden immer schlechter auf kroatischer Seite, sondern auch die Straßen. Und dann hieß es, okay, jetzt müssen wir links abbiegen. Und aus dem Nichts wurde die schlechte Straße zu, man kann sagen, keiner Straße.
Absolut. Da wurde dann die Wahl der Motorräder belohnt und auch die Bereifung, die wir hier drauf haben. Die Hersteller haben beide noch gefragt, okay, was wollt ihr denn für Bereifung? Und bei der BMW ist jetzt ein Metzler Karo 4 drauf, also wirklich so eine, wie hast du es gestern so schön gesagt, so eine Halbstolle.
Ja.
Also wirklich massiv grobes Profil. Und ich habe mich so gefreut, dass wir diese Reifen haben. Bei der Touareg ist Pirelli Scorpion Street Drauf. Der ist ein richtiger Street Drauf. Also der hat noch ein bisschen mehr Ausrichtung auf den Straßenbetrieb, aber auch grob genug, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Und da fing dann tatsächlich auch, also das stimmt nicht, der Spaß fing da richtig an, weil wir natürlich am Vortag einen Tag Regen durchgefahren haben. Aber die Fahrt durch Österreich war mit beiden Motorrädern und der Bereifung und den Kurven, die wir hatten, einfach schon Hochgenuss, muss ich ehrlich sagen. Hat mächtig viel Laune gemacht. Und als wir dann aber eben näher zur bosnischen Grenze kamen, ich weiß nicht, wann fing das an, so 30, 40 Kilometer vor der Grenze, kann man sagen, ne? Wurde dann die Straße immer schmaler. Es war dann wirklich, also wie kann man es beschreiben, wie ein Feldweg. Tatsächlich wie ein Feldweg, auf dem halt auch schwere Landmaschinen fahren, allerdings mit grobem Schotter sozusagen. Ne? Dann auch viele so Rinnen, die sich durch den Regen gebildet haben, wo du halt auch gerne mal mit den Rädern drin hängen bleibst, ne? Und dann der Spur folgen musst.
Ja, da hat es mich immer fast ausgehebelt.
Viele, viele Schotterlinsen. Und da war es dann endlich an der Zeit, den Enduro-Mode der Motorräder zu testen. Und es hat dann richtig, richtig Laune gemacht. Und wir haben es dann, glaube ich, auch so auf dem Weg Richtung bosnische Grenze durch den Wald, auch teilweise so wie so Behelfsbrücken, ne, mit so Bretterspuren für die Autoreifen. Also richtig, richtig Laune gemacht. Das war absoluter Hochgenuss. Und an der Stelle Info zu beiden Motorrädern. Es wird zur Aprilia und zur F900 GS bei mir auf dem Kanal ein Video geben. Aber hier schon mal in der Nutshell, beide Motorräder haben unter diesen Bedingungen maximal Laune gemacht und sich keine Blöße gegeben.
Also aber so ein bisschen muss ich deine Videos trotzdem spoilern und einen kleinen Reisebericht zu den Motorrädern hier auch droppen dürfen, oder?
Ja, natürlich.
Okay, weil natürlich, es war ja, also es ist super nett, dass der Michel sich da um alles gekümmert hat. Und es ist von beiden Herstellern auch einfach super geil, dass wir die Motorräder auf Herz und Niere testen können. Aber es war ja natürlich klar, dass eine GS sein musste. Nach allem, was ich immer erzählt habe, frage ich den Michel, ja, was hast du denn da für ein Motorrad für mich? Ja, eine GS. Hat erstmal schon...
Ihr müsstet ihn jetzt, also an dieser Stelle kleiner Verweis, guckt gerne mal auf YouTube vorbei. Jan kann sich nämlich das Lachen vor Freude ob dieser GS-Erfahrung nicht verkneifen. Er sitzt die ganze Zeit neben mir und grinst sich einen ab, weil es ihm, glaube ich, doch sehr getaugt hat. Also wir haben ja dieses Video zusammen gemacht und er ist ja auch in diesen Asphaltsüchtig-Videos als Referenz mit dabei. Ne? Wir sind ja quasi beide Motorräder ungefähr gleiche Distanz gefahren. Also jeweils pro Motorrad jetzt 600, 700 Kilometer im Schnitt und haben dementsprechend die gleichen Erfahrungen gemacht, aber die Eindrücke sind natürlich unterschiedlich. Deswegen ist Jan hier auch mit dabei. Und seine Euphorie ist immer so leicht gedämpft, was die Motorräder angeht. Und jetzt erzähl uns doch bitte, warum das denn so ist.
Naja, ich darf es ja nicht immer so richtig zugeben. Das würde ja meine Street Credibility klauen. Wobei ich dazu sagen muss, jetzt bei den beiden Motorrädern, für mich ist ein Sieger ganz eindeutig und ganz klar. Und das ist dann doch nicht die GS. Sondern die Aprilia, beide Motorräder, du hast schon gesagt, für diese Tour der absolute Hammer. Und das kann man auch nur jedem empfehlen. Man muss auch dazu sagen, man kann auch mit allen anderen Motorrädern diese Tour grundsätzlich empfehlen. Man sollte sich dann halt bloß noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Wir haben jetzt wieder Kalimoto genutzt, super Routenplanung auf jeden Fall oder super schöne Strecken auch. Aber Kalimoto scheißt dann halt manchmal da drauf, ob das jetzt Schotter ist oder halt nicht. Also das war einfach eine kurvige Strecke und zack ging es da drauf los.
Was an der Stelle muss man vielleicht auch so ein bisschen einordnen. wir haben eine Erfahrung gemacht in diesem Bereich. Ne? Wir haben natürlich versucht, mehr oder minder eine direkte Route zu wählen mit maximalem Kurvenanteil. Und die Straßen sind in der Region sehr rar gesät. Wir sind einmal falsch abgebogen und das hat uns einen Umweg von 30 Kilometer beschert, ne? Weil es halt einfach keine Optionen gibt. Und was man auch dazu sagen muss, der Wechsel ist teilweise massiv. Also gerade den Bereich, den ich jetzt ansprach, ne, da sind wir auf Straßen gefahren, die waren von der Breite, naja, wie gut ausgebaute Radwege wiederum, will ich sagen. Aber der Asphaltqualität Bebepopo. Also wirklich kein Flicken, kein nichts, kein
ganz
gar nichts.
Ganz frisch geteert.
Ganz frisch geteert, Grip ohne Ende. Also wirklich massiv, wenn man eben von den kleinen Scheißhaufen, die von irgendwelchen Ziegen, Hunden und Schweinen da verteilt werden, mal absieht. Ne? Aber da unter Ölspur haben wir auch massiv erlebt. Ja. Im Nassen auch. Das kann natürlich passieren, aber die Asphaltbedingung war gut. Und dann fährst du, dann kommt ein Stück, wo es ein bisschen Buckelpiste ist, ne? Und dann hast du auf einmal Schotter. Ne? Also es geht nahtlos ineinander über.
Aber nichtsdestotrotz soll ich sagen, ja, ich glaube aber trotzdem, dass du, wenn du dich intensiver damit beschäftigst, durchaus Touren findest, bis nach Bosnien runter, bis tief ins Herzen von Bosnien, wo du auch nur Asphalt fahren kannst. Also ich glaube, es gibt schon Wege, man muss sich halt intensiver damit planen. Sobald du aber halt, und darauf wollte ich ja hinaus, einfach sagst, hey, wir wollen da einfach durchfahren, sind diese Motorräder dann doch sehr, sehr gut geeignet dafür.
Ja.
Das war perfekt. War allein deshalb ein geiler Trip, weil man, glaube ich, auch dadurch so unfassbar viel lernt. Regen, egal was kommt, irgendwie mussten es machen mit diesen Motorrädern. Jetzt aber mein kurzes Zwischenfazit zur GS. Die ist einfach ultra hart. Das ist das erste Motorrad, muss ich sagen, bei dem ich nach 6,5 Stunden wirklich richtig massive Schmerzen im Gesäß hatte.
Also mit hart meint Jan die Sitzbank, muss man dazu sagen. Also die ist natürlich sport- und strafflich abgestimmt. Straff und sportlich.
So.
Genau. Und die Aprilia ist da etwas auf der softeren Seite vom Fahrwerk, aber vor allen Dingen ist die Sitzbank deutlich besser gelungen bei der für die lange Tour.
Genau. Also das ist natürlich dann immer eine sehr individuelle Art. Du hast, glaube ich, mit deinem Gesäß da weniger Probleme.
Ja.
Für mich war es überraschend, weil ich ja von meiner S1000R komme, die auch relativ straff und hart ist. Und trotzdem mit der auch schon 8 Stunden am Stück gefahren bin und keine gleichen Probleme hatte. Ist also sowas, oh, ja, der Motor ist ein bisschen kippelig. Was ich aber ganz spannend finde, ich bin ja schon oft GS als solches gefahren, ich muss es zugeben. Aber dann immer die große R1200, R1250, diese Dinger. Und was mich wirklich getroffen hat, so eine Erkenntnisgewinn, war, es ist mitnichten die kleine Schwester der großen GS. Es ist ein komplett anderes Konzept, komplett anderes Motorrad. Nochmal viel straffer. Man muss es irgendwie gefahren sein, aber man kann auf gar keinen Fall sagen, es ist ja wie die kleine GS. Ist es nämlich überhaupt nicht. Ganz anderer Typus, der Motor, der Schwerpunkt, alles anders als jetzt bei der großen GS. Trotzdem lässt sich damit hammermäßig viel anstellen mit beiden Motorrädern. Und dieses straffe Fahrwerk, was du dann angesprochen hast, hat mich auf dem Asphalt halt so ein bisschen an die Grenzen gebracht. Im Gelände
wieder. Also an die Grenzen gebracht von deiner Gefühlslage,
von meiner Laune.
Von der Rückseite her,
ja. Im Gelände wiederum hat das enorm Spaß gemacht, hat das super gut funktioniert. Da hat dann das etwas weichere Aprilia-Fahrwerk so ein bisschen, wie sagt man, das Nachsehen gehabt, was umgekehrt auf dem Asphalt für mich deutlich besser war. Also das war auf jeden Fall super spannend und die Reifen, musst du auch nochmal darauf ansprechen, ne, waren dann für das Gelände natürlich super. Auf dem Asphalt natürlich auch wieder ein Erkenntnisgewinn. Erstmal Wahnsinn, wie gut die funktionieren, beide. Obwohl das eben so Kompromissreifen sind, Stollenstraße. Wir waren eben bei sehr breitem Temperaturspektrum, möchte ich sagen, unterwegs. Ich glaube, niedrigstes waren irgendwie 7, 8 Grad und Regen bis hin zu knapp über 20 Grad. Und natürlich sind es Motorräder, mit denen man es nicht komplett fliegen lässt, im Sinne von Kniestreifen, Vollgas, alles raushämmern. Und trotzdem musste man sich mit keinem der Motorräder Gedanken machen bei den Kurven oder richtig Panik irgendwie um die Reifen. Und das fand ich halt eben irgendwie auch nochmal ganz toll. Hat diese Reise auch bereichert, weil wenn ich die jetzt mit meinem Motorrad gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich ausgerastet an manchen Stellen, wo es einfach so geregnet hat, die Kurven aber so schön waren. Und du dann natürlich mit 160 PS unterm Hintern immer verleitet bist, jetzt möchte ich richtig Gas geben. Das heißt, solche Motorräder für so eine Tour natürlich auch etwas Entschleunigendes und trotzdem viel Freude dabei.
Ja, ich muss sagen, die sportliche Komponente hat mir bei diesem Motorrad dann jetzt gar nicht so gefehlt. Du hast es ja schon angesprochen, ne? Ich habe auch jetzt mit der Sitzbank von der BMW nicht so große Probleme. Also am ersten Tag habe ich es gemerkt, jetzt inzwischen ist es mir eigentlich völlig Wurst. Und die sind natürlich von der Ausrichtung charakterlich ähnlich, aber die BMW hat ihren Fokus, ich glaube, ein bisschen mehr so im Performance-Bereich ist, will ein bisschen kompetitiver sein. Das spürt man dem Motorrad auch an. Das fühlt man dem Motorrad auch. Das fühlt man am Motorrad auch. Und die Touareg ist, ich glaube, so ein bisschen das einfacher zu fahrende Motorrad. Also egal ob Offroad, ob auf der Straße, ob im Regen, du bist damit immer gut aufgehoben, fühlst dich immer sicher, fühlst dich immer wohl drauf. Das ist bei der BMW auch so, nur eben mit dem von Jan angesprochenen Kompromissen, die man vielleicht in Sachen Komfort eingehen muss. Und da kommt vielleicht auch dieser Vergleich mit der großen GS zum Tragen, die ja wirklich so ein Komfortbomber ist. Und wenn du eher was möchtest, was vielleicht auch so ein bisschen fordert, das macht die BMW nämlich. Also du kannst mit der super zügig fahren, das macht das Motorrad mit, ne, und will das vielleicht auch so ein bisschen von dir, dann ist, ich denke mal, die F900 GS für denjenigen, der regelmäßig oder diejenigen, also Männlein, Weiblein und alle, die sich da angesprochen fühlen, vielleicht eine Option. Was man aber ansprechen muss, bei beiden Motorrädern, wir haben ja auch viele Zuhörende, die jetzt nicht 1,80 oder größer sind. Die haben natürlich eine super hohe Sitzposition.
Stimmt,
ne?
Ja.
860 mm bei der Aprilia, 870 sogar bei der BMW. Und da kommt tatsächlich noch erschwerend hinzu, das werden viele von euch kennen, die schon hohe Motorräder gefahren sind und nicht ganz so lange beide haben. Eine breite Sitzbank ist da nochmal kontraproduktiv, weil die Beine so ein bisschen spreizt. Ne? Und dieser Schrittbogen, nennt sich das, ist bei der Aprilia deutlich schmaler, das heißt, man kommt einfacher mit den Beinen und den Füßen auf den Boden. Also mit den Füßen natürlich. Die Beine sollte man nicht am Boden haben, außer beim Knieschleifen. Das ist bei der BMW dann doch etwas herausfordernder, sage ich jetzt mal.
Also was die Reise auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass sowohl Michel als auch ich sehr gut Vollgas im Allmann-Rentner-Game angekommen sind.
Absolut.
Weil man muss auch dazu sagen, jetzt haben wir ja nicht nur so Reisemotorräder, sondern wir haben natürlich die Komplettausstattung. Das heißt, beide mit Koffern hinten dran, ja. Auf der BMW sogar noch einen Tankrucksack und Michael hat sich dann nicht nehmen lassen, auch eine Gepäckrolle mitzunehmen.
Habe ich natürlich deshalb, weil ich mein ganzes Equipment mitnehmen muss. Ne? Jan kommt ja mit 3 Unterhosen klar. Ich muss ja hier Ladegerät, Laptop, den mir Jan dankenderweise zur Verfügung gestellt hat, weil ich nämlich meinen beim Wiederauspacken zu Hause vergessen habe. Zig Kameras, Equipment, große Kamera. Das braucht natürlich ein bisschen mehr Platz. Und dann habe ich für diejenigen auf Wunsch von Jan, die jetzt bei der Ausfahrt mit dabei sind hier in Bosnien, noch T-Shirts mitgebracht. Das heißt, ich brauchte einfach ein bisschen mehr Platz. Aber mit dem Kalimoto-System vorne am Lenker und der Action-Cam, die da vorne noch teilweise draufsteht und am Helm ist, weil ich ja Action-Cams parallel auch noch hier mit habe und teste, sehe ich natürlich wirklich aus wie, ich weiß gar nicht.
Der Oberallmann. Also ich glaube, ja. Was einfach nur noch fehlt, um in die Champions League anzukommen, wäre dann das Topcase hinten noch drauf gebaut.
Dann lieber die Gepäckrolle.
Dann mit der Gepäckrolle gilt man noch so ein bisschen als
Outlaw.
Als jung gebliebener Rentner vielleicht.
Ja,
sagen
wir
es mal so. Aber nichtsdestotrotz natürlich auch super praktisch. Das ist so ein bisschen wie Trekking-Sandalen, einfach super praktisch, sieht aber scheiße aus. Hat aber sich da auch ganz gut bewährt. Und wir haben aber noch eine Schippe draufgesetzt, indem wir uns...
Hast du Trekking-Sandalen?
Nee.
Okay, ich auch.
Wenn
so weit
kommen, erschieß mich bitte.
Ja, aber das hat sich gerade so angehört. Das wärst du so ein bisschen, ja gut, man muss halt einfach mal beim Stil Abstriche machen. Und wenn du halt in Kroatien am steinigen Strand unterwegs bist, dann sind halt einfach Trekking-Sandalen ein Must-Have.
Ja, also vielleicht mark my words. Ich meine, ich hätte mir auch nie denken können, dass ich mit einer GS irgendwie anderthalb Wochen verreise. Jetzt ist es soweit. Mal sehen, was dann irgendwie passiert.
Also falls jemand Weihnachtsgeschenkideen für Jan sucht, Trekking-Sandalen wäre angebracht. Schuhgröße 46.
Aber inhaltlich ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig bei so einer Reise, wie sich dann doch auch Interessen verschieben können, während es vielleicht bei der Hausrunde ist, boah, ey, die Kurve habe ich jetzt mit so und so viel kmh oder hast gesehen, Knie am Boden, bla bla bla, gespickt ist, waren hier die Gespräche unterm Helm, boah, 4,3 Liter.
Ja.
4,3 auf 100. Na, das stoppst du nicht. Doch, ich habe 4,1. Also da setzt man die Prioritäten vielleicht auch neu, aber es ist trotzdem auch beeindruckend, dass man wirklich, und wir waren teilweise auch wirklich sportlich dann unterwegs, wenn es das Wetter hergelassen hat, durch die Berge und dann mit 4 Liter Verbrauch, schon cool, was da geht bei solchen neuen Motoren.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass du ja wirklich viel Vollgas fahren musst, weil das Leistungsspektrum ja nicht so ausgeprägt ist. Ne? Die Aprilia 80 PS, die BMW ist dann noch ein bisschen besser aufgestellt mit 105. Drehmoment 70 gegen 93, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 70 bei der Aprilia und 93 bei der BMW GS. Ne? Da musst du schon drehen und brauchst halt oftmals auch Drehzahl und das treibt ja normalerweise auch den Durst so in die Höhe. Und gerade heute warst du ja teilweise unter 4 Liter mit der Touareg, ne? Ja. So wie wir gefahren sind. Und der Durchschnittsverbrauch wird bei der, also kombiniert natürlich mit Autobahn Zip und Zap. Wir sind jetzt heute natürlich nur Landstraße gefahren. Aber dass er da mit der Touareg unter dem Durchschnitt lag, boah, hat mich echt überrascht. Passt. Und mit einem Tankvolumen von 18 bzw. 15 Liter, 14,5 Liter, kommt man auch einigermaßen weit so. Ne? Dann kannst, fährst du schon, also es ist jetzt natürlich kein Langstreckentank, ne? Wie bei der GS Adventure oder einer Multistrada Rally oder sowas, ne? Oder einer Tenere 700, wie heißt die, Explore, wo du Zusatztanks dabei hast. Aber das spielt hier bei der Route, die wir fahren, auch gar keine Rolle. So, ne? Du hast,
vor allem macht hier Tanken einfach noch Spaß. Hier angekommen in Bosnien, der Liter war ungefähr 1,20 Euro um den Dreh. Und du kannst wählen zwischen Super Super Plus Plus und bis Oktan 95 oder sowas geht's runter. Also die Auswahl ist wild. Jetzt bei der Tankstelle muss ich aber auch an die Downsides denken, die es dann vielleicht gab. Und es waren aber meines Erachtens nur zwei Gefahrensituationen, die wir während dieser Tour erlebt haben. Und beide eigentlich so...
Wir haben drei Gefahrensituationen.
Also dann, warte mal, ich zähle mal die ersten zwei auf und ja, dann schaust du, welche dritte du ergänzen musst. Eigentlich Gefahrensituationen, die zwei, die ich jetzt meine, die so unnötig waren. Weil sie eigentlich nicht in dem Bereich waren, wo man sagt, jetzt geht man mal irgendein Risiko ein.
Ja.
Die erste, Zagreb, nass, Regen, Stadt, man will einfach nur ankommen. Thema aber auch Konzentration, wobei ich dir jetzt nicht vorwerfen will, dass du da unkonzentriert warst. Sondern es kam dann, wie ich es dann halt so oft kommen musste, im Stadtbereich kreuzt man die Straßenbahnschienen. Und du hast dich zwischen die Straßenbahnschienen getraut, also zwischen dieses Bett, zwischen diesen zwei Metallstäben. Und mich hat es letztes Jahr mit dem Lastenrad auf solchen Straßenbahnschienen komplett auf die Fresse gelegt. Deswegen habe ich da eine sehr hohe Aversion und sehe dich vor mir fahren und ich bin einfach links geblieben, habe gedacht, nee, scheiß drauf, ich mache mir jetzt hier breit auf der Straße. Und du musstest sie dann irgendwann wieder kreuzen, allerdings eben nicht kreuzen, sondern in einem sehr, wie sagt man, spitzer Winkel,
ja, das war ungünstig, ja,
überfahren. Und ich sehe nur von hinten auf einmal, und es war eine Schocksekunde, die sich aber gedanklich so über 4-5 Sekunden abspielte, wie dieses Hinterrad immer weiter zur Seite geht, du dabei auch noch durch das Cardo brüllst, irgendwie so, fuck.
Ja.
Gleichzeitig das Geblinke bei diesem Motorrad anging, also die Rücklichter, ich weiß nicht, ob der Warnblinker anging oder ob die Bremslichter geblinkt haben, die Traktionskontrolle hat ganz offensichtlich sehr, sehr schnell eingegriffen. Du hattest echt sehr, sehr wild, wie soll man sagen, eine Schräglage, nicht zur Seite weg.
Nee, oder? Das Hinterrad ist ausgebrochen.
Ja. Genau, also sehr, sehr krass. Hat sich dann wieder gefangen, du bist da hochgekommen, aber ich muss echt sagen, ich stand da nur beim Zuschauen, ganz schön unter Schock hinterher, war wild. Und ja, ich war ja gar nicht mal bei hoher Geschwindigkeit.
Ja, also ich glaube, das sah von außen wahrscheinlich noch ein bisschen wilder aus, als es angefühlt hat. Du hast es ja gesagt, ich habe das natürlich bemerkt. Und das Spannende an der Geschichte war, sie ist ja übers Vorderrad und das Hinterrad, erst das Vorderrad weggerutscht, so, ne? Dann das wieder Grip bekommen und dann kam aber das Hinterrad, ne? Weil ich ja leicht am Gas war und es halt... hat man massiv ausgekeilt. So. Props an die BMW-Elektronik, hat mir an der Stelle wahrscheinlich den Arsch gerettet. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Grundsätzlich war, oder das muss man vielleicht auch so als Warnung hinzugeben, man muss ja wirklich ein Auge für den Asphalt haben und für die Straßenbedingungen, vor allem wenn es feucht ist. Hier ist es teilweise spiegelglatt. Also im Trocknen siehst du, wie sich die Oberfläche, ich weiß nicht, ob da Kalksplit irgendwie reingemacht ist, ne, glänzend dir präsentiert und denkst, boah, hier ist nicht wirklich viel, wie soll ich sagen, grober Grip, ne? Also wie sagt man, es gibt da den, also kein wenig physikalischer Grip, ne, weil halt die Oberflächenrauigkeit nicht gegeben ist. Und das Gleiche war eben da in dieser Situation eben auch. Und ohne die Elektronik, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war eine der Situationen und das war aber noch eine.
Die zweite,
Oberflächenreibung.
Genau, war beim Tanken und ja, Michel ist großer Fan von EU-Normen, wie ich festgestellt habe.
Ja, ich war sofort...
denn du fuhrst auf die Tankstelle und?
Ich bin auf die Tankstelle gefahren, oder beziehungsweise auf das Tankstellengelände und dann ist ja normalerweise der Bereich um die Zapfsäulen, der steht ja quasi in so einer Wanne, damit die Flüssigkeit, ne, wenn du Öl abläuft, auffangen kannst. Und die Oberfläche, die war, also ich habe die Vorderradbremse nur angetippt und mir ist das Vorderrad weggerutscht. So, also es, und ich hatte ja auch, ne, ich bin ja quasi langsam auf die Tankstelle draufgefahren, Vorderrad natürlich leicht eingeschlagen, aber da ist sofort das Ding weggegangen und da, also es ging so schnell, also auch das Lösen der Bremse dann, das ich nicht irgendwie vom ABS-Eingreifen gespürt habe. Ich war dann aber sofort der Überzeugung, deswegen dieser Spruch mit den EU-Normen, dass das bei uns in Deutschland so nicht zulässig wäre, denn es war trocken. Ne? Also wir sind quasi über die bosnische, also kroatisch-bosnische Grenze gefahren, haben die, erst links war, weiß ich, die vierte Tankstelle auf der Hauptstraße gewählt, ne? Fahren da rein. Und da wäre es beinahe auf der Schnauze gelegen. Und ich bin mir sicher, wenn es nass gewesen wäre, hätte es mich da auch langgezogen. Also zum Glück trocken, wieder kein Problem. Und jetzt die dritte Situation, die war heute beim Überholen.
Ist mir untergegangen. War da was gefährlich?
Ja, wo ich, also wir sind quasi Kolonne gefahren. Und man muss dazu sagen, der Straßenverkehr hier, beziehungsweise die Verkehrsregeln sind natürlich existent, hält sich aber keiner dran. Also seltenst wird sich an 30 oder 50 km/h Schildern
Das ist auch was so gehalten. Zum Thema Reise, ne? Dem nähert man sich so an. Es wird immer wilder.
Ja, genau. Also je, gefühlt, je östlicher wir gekommen sind, umso wilder wurde es. Also inzwischen ist es auch so, dass die Fahrzeuge nicht mehr auf ihrer Spur bleiben, sondern die gesamte Straßenbreite nutzen, auch wenn Mittelstreifen sozusagen zur Verfügung stehen. Und wir sind dahinter.
Man muss dazu sagen, und gar nicht mal, weil die auf letzter Rille Tempo fahren. So einfach,
ja, aber das waren teilweise schon zügig.
Schon auch, aber so ein paar waren ja dabei, die haben einfach gesagt, na, ist ja einfach entspannter, wenn ich so den Kurvenrad
weiterfahre. Richtig, also nehmen halt einfach die ganze Straße. Vielleicht waren sie auch heute Samstagmorgen schon besoffen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war dann Kolonne und wir haben gedacht, okay, wir überholen und ich fahre vorbei. Und aus der Kolonne scherte dann eben auch einer aus. Also so ein Klassiker, dummer Fehler eigentlich, den man tunlichst vermeiden sollte. Wir haben das aber auch eine Weile beobachtet und es sah halt nicht so aus, klassisch auch, so, ne? Es werden die Fahrzeuge vorne dran überholen. Geblinkt wurde auch nicht und ich ziehe halt vorbei und in dem Moment, mit Blinker natürlich.
Na, der Verdacht könnte auch sein, dass geblinkt wurde, aber der Blinker nicht mehr funktioniert.
Auch das ist eine Möglichkeit.
Durchaus realistisch.
Und ich habe das ja dann gar nicht wahrgenommen und Jan sagte dann aber, dass einer der zwei, die ich überholt habe, dann ausschert.
Beide sind ausgeschert.
Oder beide also
ausgeschert. Also ein LKW, zwei Autos hinten dran. Beide wollten den Michel einmal
von der Straße
drängen. Den Randstein zeigen.
Ja. Also, aber auch das dank BMW Power vorbeigebeamt und problemlos überstanden. Und wir sind jetzt tatsächlich eben an unserem Ziel in Bosnien fast angekommen. Es sind noch 50 Kilometer, aber wir haben jetzt hier diese außergewöhnliche Location genutzt, um unsere Reiseimpressionen so ein bisschen in Podcast-Form zu gießen.
Ich glaube, das haben wir ganz gut gebracht, aber ich würde am Ende noch eine Frage mitgeben, die vielleicht auch andere beschäftigt und wo ich keine Lösung drauf habe, du aber vielleicht, weil du hast es angesprochen, Ölspur auf der Straße. Wir alle wissen, Öl im Kontext Gummi, Straße, schlecht. Hast du es auch schon mal erlebt, dass du so einen kleinen Ölflecken auf dem Reifen hattest oder irgendwas Schmieriges an einer Stelle des Reifens und in der Kurve dann merkst, hoppa, da schmiert es so ein bisschen? Nee. Und das dann aber, also mir ist also das
so klassisch, es hört sich so an wie so ein klassisches Kettenfett.
Sowas, genau.
Massaker so.
Ja.
Nee, hatte ich noch nicht.
Also ich hatte das schon, aber nicht durch Kettenfett. Das ist irgendwann auf der Tour aufgetreten, dass da irgendwas drauf gewesen sein muss, ich irgendwas überfahren habe muss, was am Reifen klebte und schmierig war. Und ich dann eigentlich nicht weiß, wie ich damit am besten umgehe. Fahre ich ganz vorsichtig in diese Schräglage, ohne viel am Gas zu ziehen, um das abzufahren? Bleibe ich stehen und versuche es irgendwie abzuschmirgeln, scheiße ich drauf. Welche der drei Optionen?
Ich würde keine wählen. Ich würde jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und ich bin definitiv nicht in dem Fall. Also, puh, gute Frage. Also ich glaube, ich habe schon gehört, man kann wohl solche Sachen mit Lösungsmittel, was wir aber auch bei Reifen, also kurz abwischen, ist auch irgendwie so ein Werkstatt-Tipp, wenn ich das richtig erinnere. Aber boah, Krise. Will ich keine, also hier keine Empfehlung, ne? Keine Anlageberatung, keine Reifenreinigungsberatung. Boah.
Sehr unangenehm. Also ich habe es, glaube ich, damals abgefahren, aber es war sehr unangenehm, weil du noch 3-4 Mal diesen Rutscher hinten hattest.
Ja.
Fühlt sich auch immer härter an, als es dann ist, aber gut. Also Michael, auch keinen eindeutigen Tipp dazu, wenn du da draußen was weißt, dann schreib es uns gerne. Ansonsten werden wir jetzt die letzten 30 Kilometer in Angriff nehmen. Ich muss dazu sagen, ich bin ultra beeindruckt von Michael. Als wir da im Offroad-Bereich unterwegs waren, bin ja jetzt auch in keiner Form ein Profi, habe jetzt aber zweimal schon wirklich ja 4 bzw. 3 Tage Enduro-Trainings hinter mir gehabt. Michel war einen Tag, glaube ich, testen mit Ducati, mit einer dickeren war dort unterwegs und ist aber da ins Gelände gegangen wie ein Vollprofi. Also ich sehe ihn dann, wenn es morgen startet mit dem Enduro-Fahren, auf jeden Fall in der Intermediate-Gruppe. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie er sich dort schlagen wird. Es zeigt sich aber auf jeden Fall, das, was wir immer wieder erzählen, viele Trainings machen, bringt viel Erfolg, bringt immer was Neues. Man lernt, man muss sich auch ein bisschen trauen. Und dann geht's.
So sieht's aus. Übung macht den Meister. Und ich kann an dieser Stelle nur noch hinterher schicken, Leute, probiert andere Motorräder aus. Es gibt halt für jeden Anwendungszweck das richtige Bike. Das ist hier wirklich par excellence bewiesen. Du hast es vorhin angesprochen, mit der S1000R wäre es kein Spaß gewesen und mit der Street Triple und mit allen anderen Motorrädern halt auch überhaupt gar nicht, weil du das volle Spektrum und die volle Motorradschönheit, die uns hier begegnet ist, mal abgesehen von den Regenfahrten, die sind natürlich jetzt nicht so prickelnd, aber mit den abwechslungsreichen Untergründen und Bedingungen lässt sich halt einfach nur erfahren, wenn du das richtige Motorrad hast, und da sind halt hier die zwei auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl, ohne dich mit massiver Leistung im Drehmomentbereich zu überfordern oder zu hohem Gewicht. Also, hat mir super gut gefallen und super vielseitig. Also, ich bin ja ein Freund von Koffern geworden und Gepäckrollen. Wenn du 10 Tage unterwegs bist, dann ist das natürlich einfach eine schöne Sache. Und hier, Props gehen raus, ne? Du hast es angedeutet heute, Koffer Aprilia, Koffer BMW, Wasser in den BMW-Koffern. Die Aprilia-Koffer, die haben mir am Anfang so ein bisschen Sorge gemacht, weil die Italiener ja eigentlich keinen Regen gewohnt sind. Aber ich habe meine Sachen einfach nur so drin, es ist kein Tropfen rein. Also auch da, ich bin zufrieden.
Deswegen haben die BMW-Koffer super praktische Taschen.
Die man rausnehmen kann.
Also der Design,
wasserdichte Taschen, ja.
Genau, der Designer trägt auf jeden Fall Trekking-Sandalen, das ist klar. Wie es mit uns weitergeht, das bleibt mal offen. Eigentlich sind wir ja nicht der Reisepodcast, dafür gibt es viele andere, Bearcast, Pegaso-Reisen und so weiter, sei genannt.
Werbung. Wir sind über 1200 Kilometer nach Bosnien gefahren. Was früher lange Planung mit Karte und Navi bedeutete, haben wir dank Kalimoto wieder mal schnell und einfach und mit wenigen Klicks erledigt. Mit der Routenführung auf Kurvig und dem einzigartigen Kurvenalgorithmus schlägt das Motorradherz schon mit den ersten Kilometern höher. Und wenn es mal aufgrund meiner besonderen Beziehung zum Regengott etwas zielgerichteter gehen muss, führt dich Kalimoto mit nur 2 Klicks auch super einfach auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Worauf wartest du? Probier es aus. Lade die App runter und nutze den Code GIBGAS für 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft.
Ich glaube, wir müssen im nächsten Jahr irgendwie sowas wie Rennstrecke nochmal angreifen. Ansonsten sehe ich uns hier bald mit Top Case oder halt 70 Jahren sitzen. Naja, wenn es ja, Leben dabei weiter so Spaß macht, ist auch okay.
Absolut. Also ich habe auch jetzt schon wieder Bock, richtig Gas zu geben. So, ne? Das ist natürlich alles schön und gut. Aber ich will natürlich auch unter kontrollierten Bedingungen maximal schnell im Kreis fahren. Ne? Mit maximal Schräglage. Also ich habe vorhin irgendwann mal zu Jan gesagt, ach genau, heute Morgen im Aprilia-Video war das, glaube ich, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, so ein Motorrad zu besitzen. Aber natürlich als eins der Motorräder in meinem Stall.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wie es weitergeht, ihr werdet hören. Michel, lass uns die Kamera ausmachen und zum Enduro fahren und zum Bier trinken gehen.
So machen wir das. Tschö, tschö.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.